Herr Rosenbaum, wie sah denn jetzt das Leben für einen Juden in Russland aus? Es gab ja die Schwierigkeiten, für den Anwalt eine Praxis zu haben, für den Juden auf dem Trottoir zu gehen, wenn ein Russe entgegenkam. Was haben Sie da als Kind erfahren?
Ich habe folgende abwegige Assoziation. Ich ging mit meiner Mutter und da war ein Gemüse- und Fruchtstand. Und unter anderem wurden da sehr schöne Trauben verkauft, was eine Seltenheit war. Und da kam eine arme jüdische Frau und sagte, was denn die Trauben kosten. Und die kosteten für sie, ihre Begriffe, ein Vermögen. Und sie hatte nur wenige Kopeken. Und dann sagte sie, ja, der Arzt habe gesagt, ihr Sohn müsse Trauben essen. Und sie möchte gern Trauben kaufen. Und dann hat sie also für ihre Kopeken, hat sie vielleicht fünf einzelne Trauben bekommen und das hat sie also dann gekauft, um ihrem Sohn damit zu helfen. Die Juden waren weitgehend sehr, sehr arm. Andererseits, sie war unendlich verschieden. Ich war diese unterernährte Bevölkerung, die also wirklich nur im Geistigen Zuflucht finden konnte, die erzeugte hier und da körperliche Riesen. Es gab unter den armen Juden zum Beispiel, es gab Lastträger, die konnten Lasten tragen, die hier in Europa kein Mensch tragen könnte. Ich weiß nicht wie viel, 100 Kilo, 200 Kilo, so verrückte, verrückte Lasten. Und ein solcher Riese soll mein Großvater gewesen sein, den ich nicht gekannt habe, von dem man erzählt, also die eine der Geschichten, es hätten ihn einmal ein Rudel Soldaten, betrunkene Soldaten überfallen, da hätte er den einen genommen und die anderen mit dem einen verprügelt. Und eine andere Geschichte war, dass es ein Hausbrand und da ist ein Dachstock gestiegen, man konnte nicht irgendwie, ich weiß nicht was, kurz und gut, er hat dann den Dachstock gehoben. Das sind so, wie weit das war, ich weiß nicht, aber das sind so die Geschichten über meinen Großvater. Mein Vater dagegen war ein ganz, ganz kleiner, körperlich schwächlicher Mann, aber sehr zäh natürlich. Und sonderbarerweise hatte er eine Beziehung zum Wasser. Er war ein guter Schwimmer, woher das hernahm, weiß ich nicht. Und das habe ich von ihm geerbt. Wasser ist mein Element und ich war ein sehr guter Schwimmer. Passt auch nicht zum Bild des Juden, nicht wahr? Übrigens, in dem Zusammenhang, ich war mit meinem Vater am Zionistenkongress in Basel, ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite Kongress war, und da erinnere ich mich an den Zionistenchef, den Herzl, der mich sehr beeindruckte, hauptsächlich dieses Empfinden der Würde, für mich ein sehr würdiger Mann, ein sehr großer Mann neben meinem kleinen Vater. Und was mich an diesem Kongress verwirrte, war Folgendes. Mein Bild des Juden war natürlich, waren diese armseligen Juden in Litauen, im Kaftan, mit ihrem Käppchen und so. Und da gab es an dem Kongress eine Vorführung von jüdischen Turnern, jüdischen Athleten. Und die konnte ich also mit meinen Juden gar nicht zusammenbringen. Und das hat vielleicht eine gewisse, ein Engramm bei mir geschaffen, also eine Erinnerung, eine Reminiszenz, weil ich dann selbst eine große Neigung zu Sport bekam, also an sich eigentlich etwas unjüdisch. Und zwar, das kann ich auch erzählen, als ich Achtjährigen nach Genf kam, kam ich per Zufall als achtjähriger Bub in einen Turnverein. Und da war ein Oberturner, ein herrlicher Athlet, ein wunderbarer, wunderbarer Bursche, so vielleicht 7, 28-jährig, ein Adonis, also ein großartiger Kerl. Und frug mich, wie, Französisch kann ich was sagen, und er frug mich also, comment t'appelles tu, wie heißest du? Sag ich, Rosenbaum. Sagt er, Rosenbaum, Rosenbaum, alors tu es juif, dann bist du Jude. Sag ich, oui. Sagt er, moi aussi, je suis juif. Und abrupt sagt er, un juif doit savoir boxer, ein Jude muss boxen können. Und hat mir dann, mir allein, hat er dann Boxunterricht gegeben. Und ich habe ungefähr 20 Jahre lang meines Lebens, habe ich regelmäßig geboxt, also Boxtraining natürlich, Punching Ball, Sandsack, wie sagt man diese, Schnurhüpfen und so. Und wurde dann also ein Boxer, ich konnte es mit einem mittleren Berufsboxer jederzeit aufnehmen. Und ich gestehe, ich verwende das Wort gestehe, dass diese körperliche Unabhängigkeit mir unendlich geholfen hat bei Überwindung des Judenproblems oder bei Verarbeitung des Judenproblems. Da war mit mir nicht zu spaßen. Wenn mir einer Saujud sagte, habe ich ihn hergenommen, habe mit Maß und Ziel, habe ich ihm die Fresse eingehauen und anschließend sorgfältig das Judenproblem erklärt. Mit Erfolg.
Das ging aber doch wahrscheinlich zurück auf manches Erlebnis in Minsk von unterdrückt sein, von nicht angenommen sein. Wie hat der kleine Wladimir das erfahren?
Ich habe das nur erfahren mit dieser Geschichte mit diesen beiden Offizieren. Ich habe das erfahren mit einem Erlebnis, zum Beispiel, es war mal bei uns ein Brand ausgebrochen und da kamen diese Offiziere, habe ich immer als 2 Meter und 3 Meter hoch in Erinnerung, kamen diese Haussuchung machen. Und ich spielte, hatte ein Papier und einen Bleistift und der eine, muss schon sagen, entriss mir den Bleistift und das verwundete mich. Ich fand das nicht sehr gerecht. Und dann sagte ich ihm, ich leihe dir den Bleistift. Und nachdem die Haussuchung fertig war, gingen die hinaus und dann hielt ich sie an und sagte, mein Bleistift. Und ich ließ die beiden nicht hinausgehen, bevor sie mir nicht meinen Bleistift zurückgegeben hatten. Das ist diese sonderbare Sicherheit in vollkommener Bescheidenheit, die aber eine bescheidene Intransigenz sein Recht zu wahren, sofern es würdig ist, gewahrt zu werden.
Wie sah denn jetzt die Welt rundherum aus? Gab es Geschwister, Freunde, Gleichaltrige?
Ich kann mich kaum erinnern an meine Schwestern. Die ältere Schwester, die war gar nicht nie zu Hause. Die war in der Schweiz oder in Deutschland. Und die Jüngere, die sind beide älter als ich, die habe ich beide erst viel später richtig kennengelernt. Die ältere Schwester hat Medizin studiert, hat doktoriert als Medizin, wurde Psychiaterin, war ein sehr schwieriger Charakter. Sie war sehr machtsüchtig, hat diese Macht versucht durchzusetzen und als sie damit scheiterte, hat sie Selbstmord begangen. Die jüngere Schwester hat einen sonderbaren Zickzackweg gemacht. Eine Zeit lang hat sie bei der Heilsarmee mitgewirkt. Eine sehr sympathische Person, die dann einen Physikprofessor in Palästina, später in Israel, geheiratet hat und eigentlich in Israel sehr glücklich war. Das weiß ich von meiner Familie. Und von den weiteren Verwandten weiß ich sehr wenig. Ich habe ein sehr rudimentäres Verwandtschaftsgefühl.
Aber ein sehr offenes Gefühl für Freundschaften. War das schon früh da?
Für Freundschaften, ja, aber ich muss gestehen, eigentlich fast ausschließlich mit Frauen. Ich habe wunderbare Freundschaften in meinem Leben. Überhaupt, für mich ist die menschliche Beziehung dasjenige, was das Leben lebenswert macht. Erfolge oder Misserfolge oder Reicher, das ist alles ist uninteressant. Interessant ist nur die Begegnung und die Beziehung. Und da habe ich Wunderbares erlebt. Wunderbares. Übrigens fällt mir ein, ich weiß nicht, ob Sie das im Band lassen wollen, hier lebt noch meine erste Frau, geborene Ducommun. Sie hieß eigentlich Ducommun, Dittinon. Wenn Deutsche diesen Namen Ducommun, Dittinon hören, legen sie sich platt auf den Bauch vor Ehrfurcht vor diesem Adel. Wobei zu sagen ist, dass Ducommun, die französische Fassung, vom Geißhirtenadel von Almen ist, von der Almend, die also kein eigenes Land haben. Nun, sie ist Neuenburgerin und es hat so viel Ducommun in Neuenburg gehabt, im Kanton, dass man sagte Ducommun, genannt Tinon, Ducommun, dit Tinon. Aber es hat so viele Ducommun, dit Tinon gehabt, dass man auch das Dorf anfügte. Ducommun, dit Tinon aus dem Dorf Valangin, Ducommun, dit Tinon de Valangin. Ja. Das war meine erste Frau. Meine zweite Frau, die war dann ein bisschen adliger, die hieß dann De Monte, also ein so waadtländischer Kleinadel. Ich habe also zeitlich den Hauptteil meines Lebens sowohl in der französischen Schweiz wie mit zwei französisch sprechenden Frauen gelebt. So dass meine eigentliche Umgangssprache ist Französisch. Ja. Deutsch habe ich von meiner Mutter her. So bin ich also zweisprachig und Italienisch habe ich auf sehr komische Weise gelernt, wie ein Analphabet.
Wie sah es denn bei dem jungen Wladimir aus? Der sprach Russisch, der sprach auch Jiddisch.
Russisch, Deutsch. Jiddisch auch wenig. Die Familie war ja weitgehend emanzipiert. Übrigens in Bezug auf Emanzipation kann ich Ihnen Folgendes sagen. Mein Vater, der also ausgebrochen war aus der Orthodoxie, wobei die Orthodoxie hat ja Vorteile, hat aber grauenhafte Nachteile auch. Gut, der war ausgebrochen aus der Orthodoxie und die orthodoxen Juden gingen ihm auf die Nerven. Und wenn er nun im Ausland, also in Deutschland oder USA, Versammlungen oder an Zusammenkünften, an Kongressen mit frommen Juden zusammenkam in einem öffentlichen Lokal, dann rief er durch das ganze Lokal mit seinem sehr russischen Akzent, Herr Ober, ein Schinkenbrot! War auch dieser Protesteinstellung war mit dabei. Ja.
Also er aß Schweinefleisch.
Wie?
Er aß Schweinefleisch.
Der aß dann aus Protest, obwohl es ihn ekelt.
Und wie sah es denn so aus bei den Menschen, die zu Ihrem Vater zu Beratungen kamen? Die suchten doch mehr als nur den anwaltlichen Rat. Die wollten auch Welterklärung haben.
Schauen Sie, die einfachen Leute, die konnten ja den Anwalt vom Rebbe wenig unterscheiden. Die kamen zum Rebbe, der auch vom Gesetz was verstand, nicht wahr? Dagegen also diese sehr Reichen, diese Potentaten aus Baku und so, das waren Leute von Welt, nicht wahr? Das waren Leute von Welt, die aber von unendlicher Großzügigkeit waren. Ich weiß, ich habe hier in Zürich einen solchen Baku-Petrolier kennengelernt, der aber verarmt war. Aber der hatte seine Großzügigkeit behalten. Ich weiß, der schenkte mir eine sehr wertvolle Zigarettendose. Ich sage, was schenkst du das? Nein, nimm. Nimm, das ist ein Wort, nicht wahr? Ja. Ja. Ich will dir noch wegen meiner Stellung als Jude noch eine sehr entscheidende Erfahrung mitteilen. Ich bin von meinem 8. bis 12. Jahr mit meiner Mutter und meiner Schwester Vera in Genf gewesen. Dann kehrte die Mutter zum Vater zurück. Die Vera kam in Pension und ich kam also so zu lehren in Pension. Und war dann in Lausanne in Pension bei einer Lehrersfamilie. Die waren ziemlich wohlhabend, hatten eine schöne Villa und nahmen Knaben in Pension und hatten immer so 6 oder 8 Knaben, so im Alter von vielleicht 8 bis 15 Jahren. Die waren sehr fromme Protestanten, es ging alles also sehr brav und sehr gesittet und sehr fromm zu. Am Mittagessen wurde zuerst gebetet. Nous te remercions notre Dieu pour le pain quotidien que tu nous donnes tous les jours. Dann wurde also gelöffelt. Und da war es Übung in dieser Pension, dass wenn die Buben ein gewisses Alter erreichten, ich weiß nicht, ob 12 oder 14-jährig, dass die dann durften, alle 14 Tage am Sonntag in ein Mädchenpensionat einen Spielsonntag dort absolvieren. Und als ich dieses Alter erreicht hatte, durfte ich mitgehen. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Die Mädchen fand ich wunderschön, die Kuchen waren wunderschön, man hat wunderschöne Spiele gemacht und ich durfte ein Gedicht aufsagen und ich war also hingerissen von der Schönheit der Welt und freute mich auf den Sonntag in 14 Tagen. Und da wurde ich zu meiner Verblüffung nicht mitgenommen. Und da überlegte ich, was ich wohl habe anstellen können. Und habe mir dann die weiteren 14 Tage habe ich mir den Kopf zerbrochen, was für eine Sünde ich wohl habe begehen können, dass man mich nicht mitgenommen hat. Und nach diesen weiteren 14 Tagen werde ich wieder nicht mitgenommen. Dann habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, Petermann hieß der, P-E-Y, ich kenne Monsieur Petermann, ein Herz genommen und hat gefragt, er soll mir doch sagen, warum ich da nicht mitgenommen werde. Da wurde etwas verlegen und sagte, rien du tout, c'est parce que tu n'as pas de pantalon long, weil du keine langen Hosen hast. Also, ich hoch erleichtert schreibe meiner Mama, ich habe keine langen Hosen und sie kosten 20 Francs. Also die Mama hat mir telegrafisch das Geld geschickt, ich habe das rechtzeitig bekommen. Ich habe mir die langen Hosen gekauft, habe sie zwischen die beiden Matratzen gelegt, damit die Falte schön sei und habe also gewartet auf den Samstag und werde wieder nicht mitgenommen. Und dann habe ich dem Herrn Petermann gesagt, Monsieur Petermann, j'ai donc les pantalons, je les ai maintenant, ich habe jetzt die langen Hosen, warum ich denn nicht mitgenommen werde. Worauf der mir sagte, oui, c'est parce que vous êtes juif, es ist, weil sie Jude sind. Und da brach mir die Welt vollkommen zusammen. Ich wurde nicht von Stunde an, ich wurde von der Sekunde an ein schwer erziehbarer, ein Renegat, ein Anarchist. Ich habe in der Schule im Ofen, es war noch Ofenheizung, kleine Bombe fabriziert, damit der Ofen platzt. Ich bin nachts aufgestanden und habe mit der Schleuder die Fenster eingeschlagen in den umliegenden Villen. Ich habe angefangen zu stehlen. Und zwar habe ich meine eigene Theorie über das Stehlen. Nicht wahr? Geld, was ist Geld? Geld ist Vermögen. Vermögen, es liegt schon im Wort, Vermögen ist Können, Vermögen ist Potenz. Geld ist ein klassisches Libido-Symbol. Wer nicht genug Libido zugewendet bekommt, der stiehlt sie sich. Ich kann natürlich nicht Liebe stehlen, ich stehle mir das Symbol, ich stehle mir Geld. Und diese Erklärung hat mich von dieser Stehlsucht befreit. Ich habe wirklich gestohlen. Und das war für mich ein so entscheidendes das entscheidende Erlebnis, gut, es ist eine, ich bin nicht geschlagen worden, nicht wahr? Aber das ist also das Schrecklichste, was mir je in meinem Leben zugestoßen ist, dass plötzlich. Wie sehr das eine Verwundung in mir hinterlassen hatte, mag Ihnen folgende Geschichte zeigen. Ich habe dann mit 21 Jahren, ich habe mit 20 meine dann damalige erste Frau kennengelernt, mit 21 geheiratet. Und das sage ich nicht subjektiv, sondern es war die schönste Frau auf Gottes Grund. Eine Person von wunderbarer Schönheit, geistig großartig, eine Pianistin von Weltformat, eine Malerin, eine Schriftstellerin, sie war 6 Jahre älter als ich, eine großartige Person. Aus einem Ducomas, aus sehr gutem Hause. Ihr Großvater war Inhaber des Friedensnobelpreises. Die von mütterlicher Seite, ihre Onkel waren also der Regierungsrat Merz, der Bundesrichter Merz und so weiter. Und diese Leute, die nicht verstanden, was dieses Mädchen, das jeden hätte heiraten können, wieso sie sich diesen Lausbuben nimmt, haben aus, das ist eine typisch schweizerische Eigenschaft bei den Schweizern, bei den gutklassigen Schweizern, die haben, ohne es zu verstehen, was vorging, aus diesem Anstandsfundus mich diskussionslos akzeptiert und angenommen, und es wurde kein Wort darüber verloren. Was also viel bedeutet für diese Leute. Kurz und gut, ich war also verheiratet mit dieser Frau. Ich kann mich erinnern, als ich da, ich wurde sehr bald, mit 23 war ich schon Anwalt, ich kann mich erinnern, ich wurde in einen Anwaltsverband aufgenommen und da ist im Anwaltszimmer die Liste der Anwälte und ich stand also am Ende der Liste W. Rosenbaum Ducommun. Und da war ein älterer Kollege und schaut das an und sagt, Rosenbaum Ducommun, das ist ein Programm. War sehr hübsch. Nun, was ich erzählen wollte, ist Folgendes. Da war ein Presseball im Hotel Baurolac, glaube ich. Also ein sehr gesellschaftliches Ereignis. Und ich war dort mit meiner Frau, die eine wunderbare Erscheinung war. Und ich tanzte mit meiner Frau und sie hat, also ohne irgendwie ein Böses zu denken, sagt sie, einen Moment, je suis un peu fatigué, je voudrais m'asseoir. Ich bin etwas müde, ich möchte mich hinsetzen. Und ich führe sie an den Tisch und sie fragt, was ist mit dir los? Du bist so bleich, sag ich, nichts. Ja, der Schweiß rinnt dir herunter, nichts. Du wirst ganz grün im Gesicht, was ist los? Also kurz und kurz, ich dachte, du genierst dich, mit einem Juden zu tanzen. Völlig verrückt, die hat mich ja geheiratet, worauf die mich gepackt hat und hat die ganze Nacht bis am Morgen, ohne mich loszulassen, mit mir getanzt. Ja. Aber ich meine nun, ich war das jetzt wieder Amokläufer. Plötzlich mit Vernunft, mit Logik, nicht zu erklären, plötzlich von dieser Panik überfallen. Nun, davon, es ist so, dass das Problem meines Lebens ist das Judenproblem gewesen und ich glaube, dieses Problem gelöst zu haben. Ich bin vollkommen frei. Es existiert für mich nicht und das strahlt da zurück. Es fällt keinem ein, mir zu sagen, sau gut, mehr. Aber das ist eine gewisse, eine bewusst werden und ein Bewusstmachen, ein Bewussthalten von Erfahrungen und ein Verarbeiten von Erfahrungen und wissen, dass wenn der mir Saujud sagt, dass es mich nichts angeht, er ist ja ein Sauhund und ich bin kein Saujud, nicht wahr? Aber bis man so weit kommt, dass es einen das nicht berührt, muss man einen gewissen Weg gehen. Und Sie sehen also, wie vehement diese Erlebnisse sind, dieses mit dem Parce que tu es juif, oder wo ich meine, dass sie mit mir nicht tanzen will, weil ich ein Jude bin. Verrückt. Es ist, ja, eine, wirklich eine Verrückung. Ja.